ARD.
Nach dem tödlichen Messerangriff in Solingen wächst die Angst vor weiteren Anschlägen.
Heute gehen neue Wasserstoffanlagen in Betrieb. Wo stehen wir bei dem Zukunftsthema?
Und Amazon bewirbt massiv seine neue Kreditkarte, worauf man bei dem Angebot achten sollte.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Hallo und guten Morgen. Heute ist Montag, der 26. August und wir sind Nina Häuser und Moritz Zachow.
Wir senden für euch aus Köln und Hannover und wir schauen an diesem Morgen zuerst mal nach Solingen. Die Stadt liegt ja nur 30 Autominuten von dir entfernt, Nina, ne?
Ja genau, das ist echt nicht weit weg. Und da in Solingen hat ja am vergangenen Freitagabend ein Mann mit einem Messer 3 Menschen getötet auf einem Stadtfest. Außerdem hat er 8 weitere verletzt, manche von ihnen schwer.
Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel Panik verspürt wie an einem heutigen Abend. Und ich habe noch nie so viel Menschen oder die Panik der ganzen Massen gespürt, von so vielen Menschen um mich herum.
Ja, ganz schrecklich. Diese Frau hat den tödlichen Messerangriff mit eigenen Augen gesehen. Wie aus dem Nichts ist das passiert, mitten auf dem Stadtfest vor einer Bühne.
Und das war, du hast es gesagt, am Freitagabend. Seitdem ist viel passiert. Wir wollen für euch heute Morgen mal sortieren, was wir mittlerweile eigentlich über die Tat und vor allem auch über den mutmaßlichen Täter wissen. Es ist ein 26 Jahre alter Mann, der aus Syrien geflohen ist und nur wenige hundert Meter neben dem Tatort in einer Unterkunft für Geflüchtete gelebt hat.
Die Polizei hat ihn festgenommen, er ist in Untersuchungshaft. Der Mann hat sich selbst gestellt am Samstagabend in der Nähe des Tatorts und das hat da ein Augenzeuge beobachtet.
Dann hat sich ein Mann bemerkbar gemacht und hat auch einen Streifenwagen rangezogen. Und hat darauf gewartet, dass Beamten zu ihm kommen, hat die Hände hinter dem Kopf verschränkt, ist auf die Knie gegangen und hat zu den Beamten gerufen, ich bin der, den ihr sucht.
Ja, laut Bundesanwaltschaft teilt der mutmaßliche Täter die Ideologie der Terrormiliz Islamischer Staat. Er soll sich also radikalisiert haben und aus dieser Motivation heraus auch den Messerangriff begangen haben. Seit 2022 ist er offenbar in Deutschland, hätte aber eigentlich gar nicht mehr hier sein dürfen, weil sein Asylantrag abgelehnt wurde.
Ja, das hat rechtliche Hintergründe. Er hat nämlich das erste Mal in Bulgarien den Fuß auf europäischen Boden gesetzt und deswegen hätte er da Asyl beantragen müssen. Aber als die deutschen Behörden das erkannt haben und ihn abschieben wollten, da ist er untergetaucht. Und zwar monatelang. Es gab Medienberichte, wonach die Abschiebefrist deswegen abgelaufen war, er also nicht mehr abgeschoben werden konnte. Aber das bezweifelt ein Anwalt für Asylrecht auf ARD-Nachfrage.
Ja, und wie geht's jetzt weiter? Jetzt ermittelt der Generalbundesanwalt. Der ist immer dann zuständig, wenn ein Terrorverdacht besteht und im Fall des mutmaßlichen Täters könnte eben die Terrormiliz IS dahinter stehen. Die hat sich mittlerweile auch mehrfach zum Attentat bekannt und auch ein Video veröffentlicht, das den Täter zeigen soll. Das wird gerade alles geprüft. Das ist der Stand heute am Montagmorgen um 5 Uhr.
In Solingen sind viele Menschen nach diesem tödlichen Messerangriff weiter geschockt. Brigitte zum Beispiel. Sie macht sich Sorgen, dass sich so eine Tat wiederholen kann.
Also ich glaube, dass das noch nicht das Ende hier ist. Ich will jetzt keine Angst schüren oder so, aber man weiß nicht, wie viele noch überhaupt. Ich meine jetzt nicht nur in Solingen. Also für mich macht das schon Angst.
Ja, kann ich total nachvollziehen, gerade wenn das so nah dran ist. Für mich ist es irgendwie gefühlt auch nah dran. Ich bin selbst häufiger beruflich für den WDR auf Stadtfesten unterwegs und deswegen ist mir diese Szenerie irgendwie auch so vertraut.
Ja, ich kann das auch absolut nachvollziehen. Solche Taten, die machen ja einfach was mit unserem Sicherheitsgefühl auch. Wir gehen ja alle mal auf so ein Fest oder nur auch mal in die Stadt oder fahren mit Bussen und Bahnen.
Absolut.
Da mache ich mir definitiv auch so meine Gedanken. Ja, aber jetzt ängstlich zu werden, Nina, ne, das ist eben keine Lösung. Das sagt auch Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul. Wachsam sollten wir einfach sein. Augen auf, gucken, was um uns herum passiert. Aber Angst haben, das sollten wir nicht. Und so blickt man auch in anderen Städten auf das Thema, zum Beispiel in Münster.
Immer wieder erfahren wir, dass Menschen versuchen, den öffentlichen Raum zu gefährden, indem sie diese Ängste auslösen. Und ich glaube, wir müssen jetzt erst recht diesen öffentlichen Raum verteidigen. Wir müssen natürlich auch Sicherheitskonzepte vornehmen, aber wir dürfen uns vor allen Dingen nicht einschüchtern lassen. Das ist ganz wichtig.
nicht einschüchtern lassen. Das sagt eben Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe, den wir gerade gehört haben.
Ja, und mit so einer Tat gehen wir ja tatsächlich alle irgendwie unterschiedlich um. In Solingen, da gab es gestern zum Beispiel verschiedene Demos. Einmal ist die Junge Alternative auf die Straße gegangen. Das ist die Jugendorganisation der AfD, die als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird. Und außerdem hat das Bündnis Wuppertal stellt sich quer demonstriert. Da war der Appell, dass so eine Tat nicht für Ausländerhass instrumentalisiert werden sollte.
Das ist eben diese Angst, ne? Könnte so etwas wieder passieren. Ja. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest DIMAP zeigt, dass das konkrete Sicherheitsgefühl der Deutschen sinkt. Manche fühlen sich dann auch einfach hilflos. Psychologen sagen in so einem Moment, Angst, die sollte uns nicht lähmen, aber sie kann eben auch hilfreich sein, weil wir dann aufmerksamer sind. Verkriechen bringt aber gar nichts. Das macht alles nur schlimmer, sagen Experten.
Ja, und die Psychologen gehen sogar so weit und sagen, dass wir bei Unsicherheit erst recht zu einer Veranstaltung gehen sollten. Und vor allem sollten wir Meldungen zu Terroranschlägen auch immer in Relation sehen. Es liegt natürlich immer eine riesige Aufmerksamkeit darauf, aber die Gefahr, zum Beispiel Opfer eines Verkehrsunfalls zu werden, die ist viel, viel größer.
Und was in so einem Fall auch immer hilft, mir zumindest, das ist, über die eigenen Gedanken und Unsicherheiten nochmal zu sprechen, mit Freunden oder auch der Familie. Und das passiert in Solingen gerade auch ganz viel. Gestern gab es eine Trauerfeier und da sind eben Menschen zusammengekommen. Und heute kommt auch nochmal Bundeskanzler Olaf Scholz nach Solingen, um der Opfer des Messerangriffs zu gedenken.
Unsere Kurznachrichten.
In Köln ist die Gamescom zu Ende gegangen. Die Veranstalter sagen, dass noch nie so viele Aussteller dabei waren. Außerdem hat die weltgrößte Computerspielmesse online so viele Menschen wie noch nie erreicht. 310 Millionen haben sich digital zugeschaltet.
Wer mit dem Ferienflieger Discover Airlines fliegt, muss sich von morgen bis Freitag auf Streiks einstellen. Die Gewerkschaften UFO und die Vereinigung Cockpit haben das fliegende Personal dazu aufgerufen. Die Gewerkschaften wollen eigene Tarifverträge durchsetzen.
Auf Island sind zwei Touristen in einer Gletscherhöhle eingeschlossen. Zwei weitere Touristen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sie gehörten zu einer Gruppe, die eine Führung in der Höhle gemacht hat. Die Eishöhle ist dabei eingestürzt und die Helfer müssen jetzt mit der Hand nach den Verschütteten suchen, weil kein schweres Bergungsgerät auf den Gletscher gebracht werden kann, sagt die Polizei.
Und die deutschen Fußballmeisterinnen von Bayern München haben den Supercup gewonnen. Sie haben die DFB-Pokalsiegerinnen vom VfL Wolfsburg mit 1:0 besiegt. Der Supercup der Frauen hat zuletzt vor 27 Jahren stattgefunden. Der DFB will mit der Wiederbelebung dafür sorgen, dass der Frauenfußball sichtbarer wird. Und jetzt ein Thema, das vor allem für die Industrie in Deutschland, aber eigentlich auch für uns alle, ja, so eine Art Hoffnungsträger ist. Wasserstoff. Das Gas spielt eine Schlüsselrolle dabei, die Industrie klimaneutral zu machen. Das Gas kann bei Wind- und Sonnenlichtmangel in neuen Gaskraftwerken Strom erzeugen und in Stahlwerken soll es dem Eisenerz den Sauerstoff entziehen. Dafür wird aber natürlich jede Menge Wasserstoff gebraucht.
Ja, wäre man böse, könnte man sagen, genauso flüchtig wie das Gas ist, so wenig greifbar und konkret ist oft auch das Thema. Aber das ist heute anders. Heute gehen nämlich zwei große Anlagen in Betrieb, an denen man erkennen kann, dass es bei dem Thema vorangeht.
Ja, die eine Anlage steht in Oberhausen im Ruhrgebiet. Da wird heute eine große Anlage eingeweiht, die jedes Jahr fast 3000 Tonnen erneuerbaren Wasserstoff produzieren soll. Und hinter dem Projekt steht der Industriegasproduzent Air Liquide. Weil das alles so vielversprechend ist, fördert der Bund die Anlage auch mit rund 10 Millionen Euro.
Großelektrolyseur ist da übrigens der Fachbegriff. Da werden vielleicht beim einen oder anderen Erinnerungen an den Chemieunterricht wach. Bei mir jetzt nicht unbedingt. Der Chemieunterricht gehört in der Schule nicht unbedingt zu meinen Paradedisziplinen, aber das nur nebenbei. In der Anlage, da wird auf jeden Fall Wasser mit Hilfe von Strom in seine Bestandteile zerlegt. Und dabei entsteht dann Wasserstoff und Sauerstoff.
Also ich bin jetzt zwar auch kein Chemieexperte, aber bei dieser Kombi, ne, also Wasserstoff und Sauerstoff, da klingelt schon irgendwas, das kann ja sehr gefährlich werden und auch explodieren. Das hat man ja damals bei der Knallgasprobe im Chemieunterricht getestet, das weißt du vielleicht auch noch, Nina.
Ja, bestimmt. Irgendwo.
Genau, aber diese Knallgasprobe, ne, wie gesagt, gefährlich, dazu soll es in Oberhausen natürlich nicht kommen. Diese Anlage da, das ist eine echte Hightech-Anlage. Und Experten sagen, sie ist weitgehend ungefährlich und es sei sehr unwahrscheinlich, dass da ein zündfähiges Luft-Wasserstoff-Gemisch entsteht, das dann auch eine Explosion verursachen könnte.
Der benötigte Strom für die Anlage soll übrigens aus deutschen Windparks kommen. Und mit dem Wasserstoff, der da in Oberhausen erzeugt wird, soll die Stahl- und Chemieindustrie im Ruhrgebiet beliefert werden. Mit einer Pipeline, die es eh schon gibt. Und auch moderne Busse in der Nachbarstadt Duisburg sollen damit betrieben werden.
Okay, das war jetzt also die Produktionsseite, ne? Jetzt ist aber natürlich auch noch die Frage, wo kann der ganze Wasserstoff denn eigentlich zwischengespeichert werden, damit auch immer ausreichend davon da ist? Da sind wir jetzt bei der nächsten Einweihungsparty und eben auch bei mir in Niedersachsen. Da wird nämlich ein Testspeicher eröffnet, und zwar in Krummhörn in Ostfriesland. Da ist grob gesagt eine riesige unterirdische Höhle gebohrt worden, eine Salzkaverne, und dort will man nun testen, ob das klappt, Wasserstoff im großen Stil einzulagern, so wie man das ja zum Beispiel auch von Erdgasspeichern kennt. Da geht es dann um so Fragen wie, wie reagiert eigentlich das Gestein in der Höhle auf den Wasserstoff und ist die Anlage auch wirklich dicht, also dass nichts entweichen kann und so.
Gestern gab es dazu für die Anwohner in Krummhörn auch einen Infotag. Die wollen ja wahrscheinlich auch wissen, was da bei ihnen unter der Erde so passiert. Und solche Testprojekte, die gibt es auch an anderen Orten in Deutschland. Denn wenn wir es mit der Energiewende weg vom Erdgas hin zum Wasserstoff ernst meinen, dann wird man noch viel mehr dieser unterirdischen Speicher bohren müssen.
Wir wollten euch diese beiden Projekte einfach mal vorstellen, weil es hier mal vorangeht. Aber klar ist eben auch, die Wasserstoffproduktion, die ist noch sehr teuer. Und Deutschland steht dabei auch erst ganz am Anfang. Das Gas ist einfach noch ein knappes Gut, und die Fachleute sagen auch, wahrscheinlich werden wir den meisten Wasserstoff importieren müssen, weil der sich im Ausland eben einfach billiger herstellen lässt. Vor allem, weil man eben sehr viel Energie dazu braucht.
Keine Jahresgebühr, mindestens 10 Euro Startgutschrift und 0,5% zurück auf alle Umsätze. Das klingt für eine Kreditkarte super, oder Moritz?
Absolut, also können natürlich ein paar mehr Prozent sein, aber klingt schon mal nicht schlecht.
Ja, genau damit wirbt Amazon gerade für seine neue Kreditkarte, die in Partnerschaft mit der spanischen Direktbank Open Bank neu an den Start geht. Wobei, so neu ist die Idee auch wieder nicht. Amazon hatte schon mal eine Kreditkarte im Angebot, zusammen mit der Landesbank Berlin. Diese Zusammenarbeit endete allerdings Ende letzten Jahres.
Alles an Waren, alles, was so das Herz begehrt, und dann auch noch eine eigene Kreditkarte. Da stellt sich dann ja schon die Frage, was genau wollen die damit eigentlich erreichen? Die Antwort ist da ziemlich klar. Hier geht es darum, Kunden zu binden. Deshalb natürlich auch diese verlockenden Angebote wie Startgutschrift und so weiter. Und Amazon Prime-Mitglieder, die haben sogar noch mehr Vorteile als alle anderen.
Ja, klingt erstmal alles ziemlich gut, finde ich. Wäre da nicht die Frage nach dem Kleingedruckten? Komplett kostenlos ist die Kreditkarte nämlich nicht. Und das ist auch genau der Punkt, vor dem Verbraucherschützer warnen. Man zahlt zwar keine Grundgebühr für die Kreditkarte, aber dafür gehen andere Dienste richtig ins Geld.
Ja, das muss man sich erstmal anschauen, ne? Das ist immer so ein bisschen versteckt.
Oh ja.
Streng genommen ist diese Kreditkarte nur was für den Euroraum. Wer also außerhalb irgendwas damit kaufen will, der zahlt extra. Zum Beispiel einen Aufschlag für den Wechselkurs, das muss man wissen. Und auch Bargeldabhebungen kosten extra. Pro Abbuchung wird eine Gebühr von 3,9% fällig. Wenn man sich jetzt also an einem Automaten im Ausland 100 Euro zieht, ne, Nina, jetzt rechnen wir, dann zahlst du am Ende 103,90 € wegen der Gebühren. Das ist also schon auch eine Menge.
Ja, kommt nochmal was drauf. Ne? Und das ist nicht das Einzige, was man beachten sollte. Die Amazon-Karte ist auch noch mit einer Teilzahlungsfunktion ausgestattet. Die offene Rechnung wird in dem Fall wie ein regulärer Kredit über mehrere Monate hinweg in Teilzahlungen beglichen. Und für den offenen Rechnungsbetrag muss man allerdings Zinsen zahlen. Und die sind in diesem Fall echt hoch. Der effektive Jahreszins beläuft sich auf mehr als 20%. Ein echter Spitzenreiter unter den Kreditzinsen.
Diese Funktion sollte man also auf gar keinen Fall nutzen. Da gibt's dafür aber auch eine Lösung. Man kann nämlich auch von Teil auf Vollzahlung umstellen. Und das lohnt sich an dieser Stelle. Das ist aber auch eine grundsätzliche Empfehlung. Das sagt nämlich Hermann Josef Tenhagen. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Finanztipp.
Wenn man so eine hat, dann muss man auch ankreuzen, dass man einmal im Monat komplett alles bezahlen will. Sonst versuchen die einem einen Kredit unterzujubeln, der dann 16% oder 20% kostet. Das will man ja nicht.
Nee, das will man tatsächlich nicht. Jetzt ist also die große Frage, machen oder lieber die Finger von dieser Kreditkarte lassen? Und da könnte man zusammenfassend sagen, wer sehr viel auf Amazon unterwegs ist und shoppt, der kann sich die Kreditkarte natürlich holen, um damit ordentlich Punkte zu sammeln. Da ist das vielleicht eine attraktive Geschichte. Für Reisen zum Beispiel gibt es aber auf jeden Fall bessere Angebote, also Kreditkarten zu besseren Konditionen. Da lohnt sich ein Besuch auf Online-Vergleichsportalen. Ja, schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wir freuen uns, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid. Und wir würden uns noch mehr freuen, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt.
Vielleicht fällt euch da jetzt direkt jemand ein, dem könnt ihr ja gerne mal unseren Podcast schicken. Nina und ich stehen auch morgen früh wieder für euch auf und dann blicken wir gemeinsam auf die Themen des Tages. Bis dahin aber erstmal, macht's gut.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.